Ja, ich glaube, man kann schon fast das Thema erraten. Wir haben es in letzter Zeit ganz oft. Unser Thema ist auch Schwäche. Also ich glaube, wir haben schon 2 Predigten in die Richtung gehört. Eine dritte hatte auch so eine Tendenz. Und ja, wir haben das eben auch. Und als wir im Juni, letzten Juni in Blackpool waren, zusammen mit Vogts, da wachte ich im Hotelzimmer auf und Gott hat mir auf einmal erklärt, ja, du, so wie du bist, ist gut. Auch deine schwachen Punkte. Und das ist eine Absicht Gottes dahinter, auch wo er uns Stärken gegeben hat und wo er Schwächen gegeben hat. Und dieses Zusammen von Stärken und Schwächen, das ist absolut gewollt. Und dadurch geraten wir eben nicht in die Gefahr, unabhängig zu werden. Und wir haben hier hinten das Herz, das ich jetzt ein bisschen verdeckt durch Jesus gerade, ist auch gut so, das eben hier diesen Riss hat. Und wenn du gerade so in so einer schwachen Situation bist, dann sieh das ja auch als Chance, so mit Gott da durchzugehen. Ja, unser Text steht hier, das ist 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und das ist irgendwie interessant, da ist Schwachheit und Kraft verknüpft und ja, es gibt eben einen schwachen Part, das sind wir, und den starken Part, das ist Gott. Und wie das wirken kann, ist die Gnade. Und wenn wir Gott nicht im Wege stehen, dann kommt er mit seiner Kraft durch. Jetzt nochmal zum Hintergrund des Textes. In der Gemeinde in Korinth, da gab es verschiedene Gruppen, Fanclubs möchte ich das mal nennen. 1. Korinther 1,12. Da spricht Paulus, ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Also da gab es schon eine Spaltung in der Gemeinde, verschiedene Gruppen und jeder hatte seinen Führer. Und Paulus wurde massiv angegriffen. Für uns ist Paulus der Apostel der Apostel. Also wir können uns gar keinen besseren Apostel vorstellen, aber nicht so für die Korinther. Da steht in 2. Korinther 10,10, denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Also das über Paulus, das ist das Urteil aus der Gemeinde, schwache Erscheinung, verachtenswerte Rede. Da denkt man, hoppla, wie kommt das? Ich meine, es gibt natürlich Erklärungen, wenn man gesteinigt wurde, so und so viele Peitschenhiebe hatte, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Aber ich glaube, es gibt trotzdem Dinge, die einfach in Paulus, wo er kein besonderes Talent hat. Und Redegabe gehörte wahrscheinlich auch nicht dazu. Aber Paulus stellt sich dazu. Er sagt, er ist nah um Christi willen, ihr aber seid klug. Also es ist wie so ein Vater, er freut sich, wenn die Kinder weiter sind. Ihr seid stark in Ehren, wir aber verachtet. Also er nimmt diesen schwachen Teil. Aber er sagt auch, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Und dann wirbt er um das Herz der Korinther in 2. Korinther 12, 5. Da sagt er, wir empfehlen uns nicht nochmals euch selbst gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, nicht aber des Herzens. Also da gibt es irgendwie Talente, die sind äußerlich sichtbar, aber im Grunde geht es um das Herz. Gott geht es um unsere Herzenseinstellung, wenn wir bestimmte Sachen tun. Jetzt, ich will mal aus meiner eigenen Biografie erzählen, wie kann es da so Risse geben im Herzen, wie kommt da so eine Schräglage in die Identität hinein, aber mit Jesus können wir da ja rauskommen. Also ich bin in einer Familie groß geworden, da gab es 2 große Leidenschaften. Das eine war Musik und alte Sprachen und eben daneben Deutsch. Und ich konnte zur 4. Klasse noch nicht lesen. Das mag so ein bisschen so das Dilemma widerspiegeln, in dem ich mich befand. Und auch diese Identitätssuche, die damit einherging. Also keinen Platz in der Gemeinde gefunden, keinen Platz in der Familie gefunden. Und damals dachte ich, na dann ist das so, du bist eben wirklich minderwertig, du kannst das nicht so wie die anderen. Es kommen drei Punkte, wo ich immer mal wieder auf die Biografie eingehe, aber das soll nicht im Fokus stehen. Allgemein, was sind Stärken und Schwächen? Ich mache jetzt mal so einen Blick in die Kulturen hinein, weil wir waren ja bei den Indianern. Die sehen das ganz anders. Mit Latein kannst du die nicht beeindrucken, auch nicht mit sonst irgendwas. Also bei den Piraha, ne, das waren so Nachbarn von uns, die waren 30 Jahre oder 40 Jahre bei den Piraha. Die Piraha meinen, sie haben die schönste Sprache. Und es ist wirklich so, sie haben so einen Schnapplaut, wo die Zunge ans Kinn schlägt. Und irgendwie scheint es so zu sein, da ist was dran. Die haben wirklich die schönste Sprache. Aber zum Beispiel haben die einen ganz schlechten Bogen. Den Bogen verwendest du 2-3 Mal, dann bricht er ab. Ich würde ihn dir nicht als Mitbringsel empfehlen, der taugt nicht. Und auch Hightech-Hängematte hatten sie noch nicht. Die schlafen in Höhlen oder so in Erdgruben. Bis zur Hängematte waren sie noch nicht vorgedrungen, aber sie hatten die schönste Sprache. Da waren sie sich ganz sicher. Und bei den Uru-Eo-Wau-Wau, bei denen waren wir 9 Jahre, bei denen ist es so, da sind dicke Menschen. Das ist so, dass der Inbegriff dessen, wer sozialen Status hat. Dünne Menschen wollen bei anderen mitessen, das kommt nicht gut an. Dicke Menschen haben Sachen übrig, da kann man was abstauben und da, ne, und deshalb ist das auch gut. Zurück zu den Korinthern. Bei den Korinthern war mit Sicherheit griechisches Denken, Rhetorik ganz wichtig. Und auch beeindruckende Erscheinung. Denkt an die Athleten davon, von den Griechen. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist Gottes Sicht? Und Paulus rühmt sich seiner Schwäche. Denkt jetzt mal an die Olympiade, also wenn du da 8. Platz machst, kannst dich nicht drüber rühmen. Aber Paulus, der rühmt sich seiner Schwäche. Ja, und wie ist er da hingekommen? Er hat sogar irgendwie einen Pfahl im Fleisch. Also wir hangeln uns so vor bis zu Vers 9 und sogar noch einen dahinter, 2. Korinther 12, Vers 7, er hat einen Pfahl im Fleisch. Wir wissen nicht, was es ist. Irgendwas quält ihn, eine Not, ein Leiden. Er kommt nicht darüber weg. Er bittet Gott, nimm es bitte weg von mir. Und Gott sagt, nein, das bleibt. Und das ist menschlich gesehen total schwer. Ich weiß nicht, ob ihr auch so eine schwere Situation habt. Und erstmal bleibt es oder für einen Augenblick bleibt es oder für einen Moment bleibt es. Und wir können darin Gottes Gnade erleben. Und er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Also die Schwachheit ist im Grunde die Voraussetzung dafür, dass Gott mit seiner Kraft richtig hineinkommen kann. Und dann sagt er sogar, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlung, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Gut, kriegen wir noch hin. Also Gott hat eine andere Sicht von Stärke und Schwäche. Da geht es nicht um die Performance, sondern es geht ihm ums Herz. Und das wird zum Beispiel auch deutlich 1. Samuel 16,7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Das war, als die Brüder von David vor Samuel standen und Gott sagt, nee, die sind es nicht. Denn der Herr sieht auf das, worauf der Mensch sieht, sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Es gibt ganz viele Beispiele in der Bibel, wo Gott einfach mit dem Schwachen arbeitet. Und ein Beispiel will ich jetzt nochmal nennen, das ist, Jesus ist vor dem Opferkasten und sieht, was die Leute geben. Und da ist eine Frau, das steht in Markus 12, und diese Frau gibt ganz, ganz wenig, aber es ist alles, was sie hat. Es ist einfach alles. Und da rief er dann seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Markus 12, 43, da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. 44 jetzt, denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Also irgendwie, es geht um die Herzenshaltung, es geht nicht um das Absolute, was du gibst, sondern es geht darum, mit welcher Herzenshaltung gibst du es. Und wenn das alles ist, was du hast, dann ehrt das Gott so ungemein. Und halt das nicht zurück, auch wenn du nur 2 Schärflein hast, nimm die, leg die in den Opferkasten. Ja, da sind die Maßstäbe anders auch. Zum Beispiel, er ruft die Kinder, die gar nichts können, und stellt sie uns als Vorbild hin. Und es gibt so viele Beispiele. Jesus selbst wird Baby, also ganz schwach, kommt nicht im Königspalast, kommt in der Krippe, Teenagerin gebiert ihn, also alles schwach, alles unbedeutend, und es steckt da irgendwie so eine Strategie Gottes hinter. An anderer Stelle steht eine Sache, die ist so, dass wir einfach in Niedrigkeit sehen. Wir sehen in einer Schwäche, in einer Fleischlichkeit, wenn wir alles geben, nicht, und dann stirbt das, was wir haben, das stirbt, unser Selbst manchmal stirbt, Und hier steht in 1. Korinther 15, 43, es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Ich habe in Kraft, ich habe das nicht selber geschrieben. Ja. Gut. Jetzt will ich es mal mit dem noch ein persönliches Zeugnis. Also es war so, Jahre später bin ich Student in München, mache auch Kindergruppe, aber irgendwie war es mir nicht genug. Und da frage ich Gott, was hast du mit mir vor? Und dann sagt er mir was ganz Einfaches. Da hinten ist eine Frau mit einem gelben Hut, geh da mal hin. Freunde dich mal mit ihr an. Das war so eine ältere Dame, so vielleicht 50 Jahre älter als ich, war überhaupt nicht angekommen in der Gemeinde, wo sie war. Preußischer Hochadel, der Vater Professor, aber sie hat gelebt wie so eine Obdachlose. Ne? Immer Zeitungen aus irgendwo rausgeholt und hatte auch adlige Verwandte in England. Aber sie war so eine Beterin, hatte sich so Ende der 40er bekehrt und jedes Jahr kamen bei der anderthalb Menschen zum Glauben. Das war so ihr Schnitt. Sie hat Statistik geführt über die geistlichen Kinder, hatte dann auch irgendwie, ein Professor in Japan hatte sich bei ihr bekehrt, alle möglichen Leute, die unmöglichsten Leute hat sie durch die unmöglichsten Sachen erreicht. Und wir waren so eine Gebetsfreundschaft über 25 Jahre. Und ich glaube, da ist ganz viel Segen rausgeflossen, einfach durch diese einfache Sache. Der Vater sagt einfach, kümmere dich um die Frau mit dem gelben Hut. Ganz viel Segen, der hat dann auch jahrelang noch für uns gebetet. Jetzt nochmal ein Sprung, ich weiß nicht, ob ihr folgen könnt, aber so wie Lügen aus meinem Leben rauskamen. Ich dachte ja immer, die Verwandtschaft lehnt mich ab. Ne, das sind alles die Künstler und so weiter. Und dann sind wir auf einer Silberhochzeit und dann stelle ich fest, meine Cousine gibt ihrem Sohn den zweiten Namen, meinen Namen. Ich denke, die nimmt mich gar nicht für voll. Und dann gibt sie ihrem Kind meinen Namen. Also es war jetzt der zweite Name, der hat irgendeinen anderen Namen noch zuvor. Aber ich habe 25 Jahre nicht gesehen, oder? Fast 25 Jahre und auf einmal, was? Der studiert in München, heißt auch Fridtjof? Gibt's doch nicht. Ne? Also irgendwie, das war so eine Wiederherstellung. Und dann war wieder so eine Silberhochzeit und mein Cousin hatte ein Stück geschrieben. Es gab bei dieser Silberhochzeit unwahrscheinlich viele Klavierspieler, aber dann spielte mein Cousin und er hatte was von Gott gekriegt. Das hieß A und O. War so ein bisschen wie meine Schwester und mein Schwager, Antje und Olaf. Aber er hat es eigentlich für Gott gemacht. Und als er das so gespielt hat, da war das so rein und so klar und irgendwie hat es in meinem Herzen Klick gemacht. Irgendwie war da was gesund geworden, weil er hat es wirklich für Gott gemacht. Und das hat mir so viel Wiederherstellung gegeben. Und das sind so persönliche Sachen. Ich weiß nicht, ob das in eine Logik zu pressen ist jetzt irgendwie, aber das sind so Sachen, die berühren das Herz und es geht ein Schalter um. Ja, genau, das ist so, wenn wir was für Gott tun, was ganz rein ist, wir sind ja so irdene Gefäße, dann ist in diesem Wasser ist nicht Bleigeschmack oder Metallgeschmack, dann kommt irgendwie was ganz Klares, Reines raus. Dann ist der Inhalt, der Flüssigkeit, ne, Geist Gottes oder was immer es ist, das wird so rein und das heilt einfach. Ne, das wollte ich euch sagen, und da lasst uns nachstreben, dass wir möglichst wenig Beigeschmack haben. Ne, und der Beigeschmack, das sind diese seelischen Verletzungen. Kann sogar sein, dass Rost in meinem Gefäß war. Dass ich das immer so geschmeckt habe, den eigenen Rost. Man kriegt das dann schlecht auseinander. Aber dieser Beigeschmack, der sollte raus sein. Also rein pur für Gott. Ne?
Ja, also Fridtjof hat ja gerade gesagt, dass in der Schwäche ein Segen verborgen ist. Und ich glaube, zuallererst deshalb, weil wir in der Schwäche unsere Abhängigkeit, unsere Bedürftigkeit erkennen, unsere Abhängigkeit von Gott. Aber ich glaube, da ist noch mehr. Und zwar, wenn wir den ersten Teil dieses Verses angucken, lass dir an meiner Gnade genügen. Dann ist da ist eine Gnade bereit, in der steckt totaler Segen. Und ich glaube, wir haben das noch nicht entdeckt. Also in dieser Gnade, wenn man den griechischen Text anguckt, dann kann das auch mit Gunst übersetzt werden. Und das, man könnte also sagen, lass dir an meiner Gunst genügen, an meinem Wohlgefallen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und warum ist da Gnade oder Gunst? Warum hat Paulus Gnade oder Gunst? Und warum wir? Ich glaube, das gilt uns auch. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir erwählt sind, dass Gott uns erwählt hat, aus Gnade. Das haben wir nicht verdient. Er hat uns erwählt. Und das, Jesus sagt selber in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also wir sind seine Wahl. Ne? Und das hat angefangen mit Abraham. Abraham war erwählt. Und später wollte Gott mit dem ganzen Volk, also Abraham und seine Familie war es zuerst, und dann wollte Gott mit dem ganzen Volk Israel diese Erwählung festmachen, und zwar diesen Bund schließen, also es sozusagen sichtbar machen. Und das war passiert in 2. Mose 34, 6 bis 10. Und, wo ist denn das Ding? Ach nee, mache ich gleich. Die Situation war folgendermaßen. Gott hat Mose gesagt, komm zu mir auf den Berg Sinai, bring zwei Steintafeln mit. Und Mose macht das. Und dann kommt Gott herab auf einer Wolke und stellt sich neben Mose und sagt seinen eigenen Namen. Interessanterweise ruft seinen eigenen Namen aus. Der ist ziemlich lang. Ich lese einen Teil daraus vor. Er sagt, Gott selber sagt, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Also sein Name ist gnädig, der Gnade gibt, Erbarmen und so weiter. Und dann geht es weiter. Ich springe ein bisschen, weil das ist sonst zu viel. Also Mose wirft sich zur Erde und betet ihn an. Und dann sagt Mose, und das habe ich jetzt hier mal für alle zum Herr, wenn du mir deine Gunst, ne, geschenkt hast, dann sei in unserer Mitte. Wenn es auch ein widerspenstiges Volk ist, so vergib uns doch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Eigentum an. Da sagte Gott, ist das hier? Hiermit schließe ich einen Bund. Vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder tun, wie sie bisher unter allen Völkern der Erde noch nie vollbracht worden sind. Das ganze Volk, in dessen Mitte du stehst, soll das tun, Jahwes sehen. Also Gott nennt seinen Namen, das ist gnädig und barmherzig und auch noch vieles mehr. Und ich glaube, indem er diesen Bund schließt, kommt diese Gnade wie so ein Mantel auf das ganze Volk. Es gibt auch diesen Ausdruck Mantel der Gerechtigkeit. Gott breitet seinen Mantel aus. Das ist im Grunde, mir ist auch so diese Verknüpfung gekommen, das von Ruth und Boas. Also Boas ist der Erlöser, es ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber er breitet seinen Mantel über Ruth aus. Und ich glaube, Gott breitet hier seinen Mantel über das Volk Israel aus. Das heißt, das Volk steht jetzt in seiner Gunst, in seiner Gnade. Und deswegen komme ich auf diesen Vers nochmal zurück. Lass dir an meiner Gunst, an meiner Gnade genügen. Das ist also ein Zustand, in dem erstmal jetzt das Volk Israel hier steht. Und was heißt das? Das können wir hier aus dem Text lesen. Da steht, wo habe ich das hier? Da steht, Gott ist in der Mitte. Er ist in ihrer Mitte. Er vergibt die Schuld und das Volk wird sein Eigentum, wird sein Volk. Und dann, Gott tut Wunder. Feinde werden vertrieben. Und sie sind, jetzt haben sie den stärksten Bündnispartner, den es überhaupt gibt, an ihrer Seite. Das heißt, die himmlischen Heerscharen unterstützen Israel. Und das kann man in der Folge ja sehen. Sie nehmen das Land ein und Mauern stürzen ein. Und das sind himmlische Heerscharen, die Israel da unterstützen. Und David hat das auch ganz tief verstanden. Er sagt in Psalm 18, Vers 30, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Ja, und das Wunderbare, was hat das also mit uns zu tun? Das Wunderbare ist, dass wir ja auch einen Bund haben. Ich weiß nicht, ob euch das noch so im Hinterkopf ist. Wir stehen auch in einem Bund. Und zwar ist das der Bund, sagt Jesus in Lukas 22, 20, er sagt es selber, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für viele, glaube ich. Also Jesus besiegelt selber diesen Bund mit seinem eigenen Blut. Und warum hat er, oder wer gehört zu diesem Bund dazu? Da gehören jetzt alle dazu, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Das sind Juden und das sind Nicht-Juden. Wir gehören, alle, die ihr zu Jesus gehört, gehört in diesen Bund hinein. Und zwar ist das aus Gnade. Das haben wir nicht verdient. Das ist absolute Gnade. Und warum hat er das gemacht? Weil er uns erwählt hat. Wir waren seine Wahl. Er hat sich für uns entschieden. Und was heißt das? Das heißt, genau wie für damals, er ist in unserer Mitte. Wir haben Vergebung, wie das da steht. Wir haben Vergebung. Wir sind sein Eigentum. Wir sind sein Volk. Und Gott tut Wunder, wie sie bisher noch nie gesehen worden sind. Und wir haben Sieg über die Feinde oder jetzt auch über den Teufel, über die Dämonen. Und die himmlischen Heerscharen stehen für uns bereit. Die können wir rufen. Jesus ist der Herr der Heerscharen und er ist unser starker Bündnispartner. Und wir können ihn um Hilfe bitten, jederzeit. Und er ist auch der Bräutigam. Und wir sind die Braut. Und das, was dort auf dem Berg passiert ist und auch was jetzt hier, dieser neue Bund, ist im Grunde eine Verlobungsfeier. Ja, und jetzt ist es so, ein Bräutigam, der wünscht sich, wenn ein Paar vor der Hochzeit steht, dann machen sie gemeinsame Pläne. Dann gehen sie nicht, dann macht nicht jeder sein Ding. Sondern sie überlegen gemeinsam, wie geht's weiter, was wollen wir machen, wo wollen wir wohnen. Und genauso möchte Jesus auch, dass wir im Wir denken, dass wir mit ihm fest verbunden sind. Und er beschreibt das selber folgendermaßen. Er sagt, ich bin der Weinstock, so sieht das aus. Also ich bin das, was da unten ist, sagt Jesus. Und ihr seid da oben diese Ranken, diese grünen Ausläufer. Und dann sagt er zu uns, und jetzt bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das ist unsere Beziehung, in ihm. Und alle Kraft kommt aus diesem Stamm. Da ist diese Ranken, die haben keine Chance, wenn sie abfallen, wenn sie, das Problem ist, wir Menschen, also die Ranken, die bleiben da, es sei denn, jemand reißt sie raus. Aber wir haben ja einen freien Willen. Wir können uns entscheiden, bleiben wir? Oder machen wir unser eigenes Ding? Deswegen ist unsere Reaktion gefragt. Also das ist auch ein Bund, ist auch eine, es ist nicht irgendwas Totes, sondern es ist eine Beziehung. Und es muss auch die Reaktion kommen. Ich muss sagen, ich will das. Ich will in diese Position, ich will mich so abhängig von Gott machen, dass ich wirklich total auf ihn angewiesen bin. Und dann sind wir aber in diesem genialen Bündnis, wo Jesus an unserer Seite ist, als ganze Gemeinde. Er ist der starke Bündnispartner und die Ressourcen, folgendes, also es gibt eine Geschichte, und zwar ist das die Speisung der 5000. Und die Situation war folgendermaßen, das ganze Volk, also es waren 5000 Männer alleine und dann die Frauen und Kinder dazu, die waren auf dem Berg und hatten den ganzen Tag Jesus zugehört. Und dann abends waren sie hungrig. Und Jesus sagt, und die Jünger sagen, schickt sie nach Hause. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und da steht auch noch, er wollte sie prüfen. Und jetzt ist es so, dann die Jünger, die sehen natürlich keine Möglichkeit. Wie soll das gehen? Wie sollen wir denen jetzt zu essen geben? Und dann sagt Jesus, bringt einfach das her, was ihr habt. Das war folgendes. 5 Brote und 2 Fische. Das reicht. Bringt an, was ihr habt. Und dann, wir wissen, wir kennen die Geschichte, er fängt an auszuteilen und alle werden satt. Also das heißt, wenn wir mit Jesus in diesem Bündnis stehen, dann stehen die Ressourcen des Himmels uns zur Verfügung. Versteht ihr? Also wenn wir hier Hannover und also alle Christen hier in der Stadt Hannover erreichen wollen, dann brauchen wir sein Eingreifen. Dann bringen wir unser bisschen und er kommt mit seiner und ganz Hannover kann satt werden. Ja, aber wir sind noch nicht ganz zu Ende, es ist zeitlang.
Ja, ich muss das machen. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache 3 Zeugnisse. Jetzt kommt noch ganz kurz. Der Übergang ist folgendes. Totale Abhängigkeit und Schwäche. Ne? 1993 sind Annette und ich in die Mission. Wir hatten einen Koffer, Annette war schwanger und das war alles. Und wir hatten eine Adresse in Manaus. 2 Koffer hatten wir, na gut. 2 Koffer. Wir hatten eine Adresse und das war alles. Keine Ahnung, Sprache nicht gesprochen, wussten gar nichts. Wussten aber, wir werden Stamm erreichen. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber das war eben absolute Schwäche. Und ja, Gott hat sich irgendwie dazugestellt, auch also wirklich keine Ahnung gehabt. Und in Lukas 10, 19, da sagt Jesus, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Und das haben wir übernatürlich erlebt. Zu jedem einzelnen Punkt gibt es eine Geschichte, mehrere sogar. Und da das Gebiet wurde immer überschwemmt, manchmal waren die Brücken unter Wasser. Annette ist dann auf der Brücke vor und hat geguckt, wo ist es. Ich hatte Silas und Johannes im Auto, wir hatten so einen Klapper-Toyota. Und ja, dann gab es Malaria, es gab zig Schlangengeschichten, könnt ihr euch einen ganz lang unterhalten. Die Indianer war so eine dämonische Präsenz, dass man das Gefühl hatte, man hat so einen Taucheranzug aus Blei an. Also es war unwahrscheinlich schwer, jeder Schritt mühsam. Ne? Und über die Jahre wurde die Atmosphäre freier. Ne? Also das hat aber gedauert. Das war richtig präsent. Ne? Das war nicht gespielt. Du brauchtest da nicht besonders sensibel sein für geistliche Kampfführung. Es war da. Ne? Und Paulus sagt auch so, eine Geschichte wollte ich erzählen. Ich war mit den Indianern unterwegs, das war ich öfter. Und jetzt mal gucken, bin ich zeitlich unterwegs, noch 5 Minuten. Und zwar schwerer Lehm. Ne, schwerer Lehm, die Indianer, die waren ja ein bisschen dämonisch drauf. Ne, und sie freuen sich in ihrer Sprache, wir rutschen den Hang runter. Und ich war am Kämpfen, Vierrad, und es ging nicht ganz langsam immer mehr zum Hang runter. Und die Indianer rufen, Abiham, Abiham, wir stürzen ab. Ja, ne, also und in so einer Fröhlichkeit, ja, und ich habe gekämpft, ne, das war dämonisch, das war übernatürlich doof. Und dann kam hinten ein Mann und drückt an den Kleinlaster, mitten im schweren Lamm, da bist du also bis der Fuß versackt, da ist überhaupt kein Halt, und er drückt und drückt und drückt und drückt, bis ich mit dem Vorderrad die Brücke erreicht habe, das Holz der Brücke. Und dann hat er gefasst und dann waren wir in Sicherheit. Ich weiß bis heute nicht, was das für ein Mann war. Wie hat er das geschafft? Wo kam der her? Was war da los? Aber, also wir haben ganz viel so, in Schwäche haben wir Gott erlebt. Und weil die Zeit jetzt ein bisschen rennt, muss ich auch rennen. Ja. Also was ich sagen will, ich will nicht natürliche Schwächen schlecht machen, die sind auch von Gott. Das ist ein Geschenk. Ne? Wir können uns darin dienen, in absoluter Stärke, in Genialität. Ich glaube, Gott hat einige von uns genial begabt. Aber macht das nicht zu eurer Stärke. Macht nie die Stärke, deine natürliche Stärke zu deiner Stärke. Weil dann passiert das, was Jesus gesagt hat. Da sind großartige Dinge passiert, aber für Gott war es gar nichts. Das ist nämlich das Heu, was dann verbrennt, das ist nicht das Gold. Und das Gold entsteht im Herzen, das sind Herzensprozesse. Und deshalb lasst uns da dranbleiben. Mach mal weiter einfach. Ja, es gibt Sachen, die tun einfach weh. Und ich glaube, wir merken das, da sind Verletzungen. Ne? Also ich bin zum Schluss gekommen, das meiste wird in der Kindheit angelegt. Da sind die Verletzungen, da braucht der andere gar nicht viel machen. Wenn du einen entzündeten Zeh hast und es latscht dir einer nur so ein bisschen drauf, du gehst an die Decke. Und ich glaube, solche Geschichten gibt es bei jedem von uns. Jeder hat diese Verletzung mitgebracht. Und lass das jetzt so als Gelegenheit nehmen, dass wir diese Verletzung rauskriegen, dass uns das nicht blockiert, dass wir das nicht überspielen, dass wir da nicht irgendwie was produzieren, sondern dass wir da wirklich auch gesund werden. Und wir dürfen auch dem anderen den Prozess zugestehen. Du selber brauchst Zeit und Gott hat sein Timing. Das ist nicht unser Timing, das ist Gottes Timing, dass er dem anderen zugesteht, seinen Prozess mit ihm zu gehen. Und wie gesagt, er ist der Starke, wir sind die Schwachen. Was kommt jetzt eigentlich? Ich habe noch ganz viel hier, aber das wird uns überfordern.
Ja. Noch einen Gedanken, das hatten wir vorhin mit dem Bild. Ach so. Das Bild von dem Orchester, es ist auch gut, wenn jeder hat etwas. Und dadurch, dass nicht alle alles können, merken wir brauchen einander und werden uns ergänzen. Und das ist auch ein Segen von Schwäche, dass wir spüren, wir sind wirklich auch abhängig voneinander und das ist gut so.
Ja, vielleicht können wir das so machen. Wir haben hier zwei Punkte. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. Das eine ist das, was uns Not macht. Einige von uns haben massive Nöte. Das ist nicht nur ein entzündeter Zeh, das tut richtig weh. Das sind tief sitzende Dinge, das sind tief sitzende Probleme. Und dass wir das auch unserem starken Bündnispartner hinhalten. Unsere Not, unsere Schwäche, vielleicht auch unser Versagen. Und dafür bete ich jetzt. Und Annette hat dann einen zweiten Punkt. Vater, wir danken dir, dass wir mit allem zu dir kommen können, mit unserer Schwäche. Vater, wir sind unperfekt, wir sind wirklich schwach, das ist wahr. Vater, aber du bist der Bündnispartner, der diese Schwäche mehr als ausgleicht, der gerade in dieser Schwachheit mächtig wird, der in dieser Schwachheit zur Vollendung kommt. Vater, und wir wollen nicht auf unsere Schwäche schauen, sondern wir wollen auf deine Stärke schauen und wir wollen das mit Glauben füllen, Vater, dass du aus der Situation, in der sich jetzt jeder Einzelne befindet, richtig den Sieg davonträgst, Vater, dass das Löwe und der Lamm, dass das zusammenkommt. Vater, du bist für unsere Schwäche gestorben und du hast für uns den Sieg errungen. Und in diesem Sieg wollen wir jetzt auch weitergehen, Vater. Und ich weiß, es sind Prozesse, ich weiß, das können wir nicht abkürzen, aber ich weiß, du gehst mit uns mit, Vater. Lass uns nicht alleine. Geh mit uns durch als ganze Gemeinde. Amen.
Ja, und dann wollte ich noch mal für den Bereich beten. Wir haben ja schon jetzt drüber nachgedacht, wo ist unser Platz, wo ist mein Platz? Und ich glaube, zuallererst ist es dieser Platz direkt in Jesus verbunden, in dieser Verbindung. Das ist das Zentralste. Aber dann gibt es auch, so wie, wer sagte, ich glaube, das war auch das Bild von den Instrumenten, jeder hat diese Brote und diese Fische, jeder hat was bekommen. Und Jesus freut sich darüber, wenn wir das einsetzen. Und dafür wollte ich einfach nochmal beten, dass wir, oder fragen erstmal, seid ihr bereit, das einzusetzen, was Gott euch gegeben hat? Seid ihr auch bereit, das volle Kanne einzugeben? Und wirklich so diese, ja, so wie dieses Schäflein der Witwe, sie hat wirklich alles gegeben. Und Jesus freut sich darüber, wenn wir alles geben, wenn wir das uns ihm hinhalten, was er uns anvertraut hat. Und dafür bete ich jetzt nochmal. Vater, ich danke dir, dass du uns wunderbare Dinge anvertraut hast, als Gemeinde, Einzelnen, jedem Einzelnen und auch als ganze Gemeinde. Vater, ich danke dir für diesen Anfang, für für diese Brote und die Fische, die du uns jetzt schon in die Hand gegeben hast. Und wir halten sie dir jetzt gemeinsam hin und sagen, wir wollen, dass diese Brote und Fische dich ehren und dass deine Ressourcen dazukommen und dass wirklich hier Wunder geschehen und dass wirklich Hannover satt wird. Vater, wir beten, wir sagen als Gemeinde, wir wollen da rein, wir wollen in dieser Abhängigkeit sein und wollen das unseren Part dazulegen. Und ich danke dir, dass es ausreichen wird, was wir haben, dass es uns nicht überfordern wird. Ich danke dir dafür und ich danke dir für diese Gemeinde und für das, was du hier tust. Amen.